Es ist Montag, der 27. September 2021. Es ist vor allem 9.04 Uhr am Morgen und ich prangere das an. Jahrhunderte und Jahrzehnte lang wurde ich erst als Student und dann als Sportredakteur darauf trainiert, frühestens um 13.30 Uhr mit der Arbeit zu beginnen. Und jetzt sollen wir um 9.04 Uhr diesen Gute-Laune-Podcast aufnehmen. Naja, mein Name ist Fadi Keblawi und die beiden, denen ich das zu verdanken habe, zu dieser nachtschlafenden Zeit hier rumzusitzen, sind Uli Dickmeier, hallo.
Guten Morgen.
Und Florian Zenger.
Guten Morgen.
Ihr habt auch ein Privatleben, habe ich lernen müssen, und deshalb konnten wir nicht am Sonntagabend oder Montagnachmittag aufnehmen. Wobei es beim Uli eher nicht privat,
sondern... Ich interveniere, ja.
Ja, okay, du musst...
Der Grund für den Nachmittag ist bei mir schon auch tendenziell eher beruflich als privat.
Okay, also ihr habt ein Arbeitsleben neben diesem und ja, könnte sein, dass das hier heute ein bisschen schwer in die Gänge kommt, aber wir werden versuchen, wieder mal die wichtigsten Fragen der Welt zu beantworten. Zum Beispiel, warum nach diesem Witz von einem Wahlkampf immer noch über 20% der Wählenden der Meinung sind, dass es eine geile Idee ist, Armin Laschet als Bundeskanzler zu haben. Wir beantworten, warum der erste FC Nürnberg jetzt ganz sicher aufsteigt. Und vielleicht auch, warum Urlaub in Uffenheim spitze ist. Naja, erstmal Thomas Korell und unser Sponsor, die Sparkasse. Bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Jetzt mal ernsthaft, Flo, wie bescheiden ist denn die Stimmung in der Schule in einer ersten Stunde?
Ja, ist ungefähr genauso träge wie du jetzt.
Ja,
Montag,
okay.
Montag erste beide Stunden ist, ja.
Irgendwie also durchkommen.
Es ist irgendwie so, jetzt ein bisschen wie eine erste Halbzeit vom FCN bei einem Heimspiel. Wir versuchen irgendwie durchzukommen und dann schauen wir, was danach geht.
Ja, hinten raus sorgen wir dann für Spektakel, sowohl hier als auch in der Schule. Bist du ein Freund späterer Schulanschlusszeiten oder darfst du das jetzt wieder nicht sagen, weil du sofort die Verbeamtung riskierst, wenn du
da so... Nee, das darf ich schon sagen. Ich bin großer Verfechter davon, einfach alles eine Stunde nach hinten zu schieben. Also das, ich sehe es jetzt auch, ich habe momentan oder jetzt die nächsten paar Tage, wenn meine Frau auf Fortbildung in München ist, habe ich die Kinder auch in der Früh. Und ich merke es auch an meiner Tochter, wenn ich die um 7 aus dem Bett schmeißen muss, das ist einfach nicht ihr Rhythmus. Und wenn die Kinder ins Teenageralter kommen, dann noch viel mehr, dann ist eine Stunde hinten rein noch viel mehr. Aber wir sind halt so preußisch geprägt, dass frühes Aufstehen auch was mit Tugend angeblich zu tun hat, was natürlich auch Bullshit ist, aber...
Jawohl.
Ist aber halt, ist so verankert in der Kultur und dementsprechend... will da jeder von abreißen, nicht von abrücken, ist natürlich dann auch so. Es gibt dann auch Kollegen, die sagen, ja, aber ich will ja um 1 wieder aus haben. Gut, ist für mich jetzt kein Argument. Also wir haben letztes Jahr ein paar Mal so Corona-mäßig ausprobiert, dass diejenigen, die Schulaufgaben oder so schreiben, zwar von 8 bis 9.45 schreiben, aber der normale Unterricht, also für die Klassen, die keine Schulaufgaben schreiben, um 9.45 erst losgeht oder um 9.30, das ist viel entspannter und die sind auch viel besser drauf.
Ja, aber sind denn die Noten nicht viel schlechter, wenn ich um 8 eine Schulaufgabe schreiben muss, als wenn ich sie um 14.30
Uhr? Noten sind doch eh da so von so vielen Dingen abhängig. Ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich gar nicht kontrollieren, ob das tatsächlich davon abhängt oder nicht.
Also wenn ich heute früh die Noten für die Clubspieler hätte machen müssen, wären sie erheblich schlechter ausgefallen als gestern.
Ich fand sie gestern schon nicht so besonders freundlich.
Echt?
Ich habe sie in einem unserer Kommunikationskanäle, unserer Dienstlichen, mal gesehen. So gut waren die jetzt gar nicht. Aber das ist, wir wollen jetzt so schnell zum Thema kommen. Wie warst du so in der Schule als Frühaufsteher unterwegs, Uli?
Ganz schlecht. Also ich vertrete ja diese Theorie von, wie heißt das, Eulen und Lerchen. Ne? Mhm. Es gibt einfach solche und solche Menschen, das ist im Biorhythmus so festgelegt und ich bin eindeutig Eule. Also ich habe mein Studium auch so gestaltet, nix vor 10, nix nach 4 und nix Montag und Freitag. Das ging eigentlich erstaunlich gut.
Okay. frag lieber nicht, was du studiert hast, aber ich bin tatsächlich in der Schule immer relativ, also zumindest bis zur Kollegstufe, relativ gerne früh aufgestanden und dann, wie gesagt, wurde mir das abtrainiert und jetzt
sitzen wir hier. Das Erstaunliche ist ja, ich habe ja, beide Eltern von mir waren ja Lehrer und ich glaube, die haben bis heute nicht verstanden, dass wenn man erst mittags arbeiten anfängt, das trotzdem Arbeit ist. Also die rufen mich immer noch früh um 9 an und fragen, bist du schon auf der Arbeit? Wo ich dann immer sage, nö. Aber dafür sage ich dann manchmal nachts um 10, ich muss noch arbeiten, das verstehen sie dann auch nicht. Aber ja. Ich glaube, das sind Lehrer, die
haben verstehen andere, nicht so viel. Schön.
Begriffe vom Arbeitsleben.
Okay,
reden wir über. Also ich arbeite abends um 10 auch in meinem Lehrerjob, so ist es nett, von daher.
Du arbeitest aber früh und abends.
Ich arbeite eigentlich immer, ja. An irgendwas arbeite ich immer.
Ja, über dein Zeitmanagement müssen wir ja eh mal einen eigenen Podcast machen vielleicht. Vielleicht kannst du uns da dann nützliche Tipps geben, wie man das alles unter einen Hut kriegt. 2:2 hat der Club beim Hamburger SV gespielt. Uli war dort, ist früh morgens mit der Deutschen Bahn hingefahren.
Ja.
Wann ging's denn los?
7:30 ging's los. Aha. Der Zug. Dann war schon mal hinwärts die erste Verspätung von einer halben Stunde, war eh schon eng getaktet. Also ich hätte eigentlich kurz vor 12 in Hamburg sein sollen, war dann aber erst um 12:30 in Hamburg. Und dann fährt man vom Hauptbahnhof bis zum Stadion, zum Volkspark. Doch mit dem Taxi so 25 Minuten.
Und ist da nicht immer Stau auf dieser Zugbringer?
Ne, das ging, da ich so spät dran war, glaube ich, war der Stau schon wieder weg.
Okay.
Aber es war dann schon sehr eng getaktet, noch mit Corona-Prozedere so und so weiter und so fort. Und ich habe es aber geschafft, ich glaube, ich habe dir ein Foto geschickt, ne? 5:05 saß ich auf der Tribüne gespannt und nicht entspannt, aber gespannt und ja, alles geklappt. Heimwärts war es dann etwas weniger schön, hatte der Zug eine Stunde Verspätung.
Gut.
Inklusive kurzem Durchsage, Gleiswechsel, der Zug nach Nürnberg fährt heute nicht auf Gleis 14, sondern auf Gleis 12, worauf dann gefühlt 300 panische Clubfans und ein paar verstrahlte Journalisten panikartig durch den Hauptbahnhof gerannt sind zu irgendeinem anderen Gleis, wo dann der Schaffner sagte, oh, der Zug nach Nürnberg ist aber gerade weg. War dann aber ein anderer, also ja, und irgendwie war ich dann um 11 war ich zu Hause.
Schön.
Ich werde zu alt für den Scheiß, also es ist, muss, glaube ich, irgendwas anders machen. Oder ich mache nur noch Heimspiele.
Ja.
Eigentlich, man muss ja fairerweise sagen, eigentlich wärst du ja heute dran gewesen, ne?
Gestern, ja. Wäre ich, aber... Da ich keine Briefwahl gemacht hatte, musste ich ja wählen gehen. Armin Laschet, wie immer. Und deshalb Uli, der Briefwähler, konnte sich das besser einrichten. Also vielen Dank dafür.
Gern geschehen. Ich habe zumindest ein interessantes Fußballspiel gesehen. Also es war nicht alles schlecht gestern.
Und eine interessante Wahl.
Ja, die ich dann wirklich nur so am Rande mitverfolgt habe und die meine Laune nicht wirklich im Zug. Naja, da ging das Internet nicht im Zug, das war ja dann noch die Krönung. Das Durchsage, leider funktioniert unser WLAN nicht, was ganz schlecht ist, wenn man noch einen Artikel schreiben muss. Und es dann immer ein Hotspot vom Handy versucht, dann aber die Handyverbindung immer weg ist. Also es war eine große Freude gestern und die Wahl habe ich dann noch so nebenher verfolgt und wie gesagt, war nicht dazu angetan, meine Laune großartig zu verbessern.
Aber du bist ja dann ungefähr so zu den einigermaßen greifbaren Ergebnissen nach Hause gekommen, weil es hieß ja ab ungefähr 17.58 Uhr, dass es ein sehr langer Abend werden könnte, was mir Flo Zenger dann als Trinkspiel vorgeschlagen hat, immer wenn dieser Satz fällt, einen Schnaps. Ich hab's tatsächlich zweimal gemacht, weil ich ja wusste, dass ich gleich wieder raus muss, um diesen Podcast aufzunehmen. Aber es haben wirklich sehr viele Menschen sehr oft gesagt, dass das ein sehr langer Abend werden könnte. Wie lange hast du als Wahlbeobachter durchgehalten, Flo?
Ich bin um 12 dann ins Bett, weil mir dann klar war, bis es vorläufige Endergebnis kommt, ist es irgendwann nachts um 4:30 oder so. Das werde ich sicherlich nicht aushalten und es war ja dann doch relativ klar, nachdem die Linkspartei ihre 3 Direktmandate hatte, dass es da auch nicht drauf ankommt, ob es jetzt 5,0 oder 4,9 sind. Und dann war eigentlich für mich alles, nachdem auch die Entwicklung zwischen SPD und Union so war, dass sie auseinanderging und es relativ klar war, dass die SPD dann doch ein Stückchen vor der Union landet, dann war für mich eigentlich alles entschieden, was an diesem Abend entscheidbar war.
Wer wird denn jetzt Bundeskanzler?
Christian Lindner.
Das ist tatsächlich doch auch. Ich habe, du hast mir gestern, darf man das verraten? Du hast mir gestern Wahlergebnisse von jungen Menschen.
Die wählen alle.
Es ist bei uns auf der Homepage. Ja. Es ist auch bei uns auf der Homepage. Also meine Schule hat eine, meine Juniorwahl hat bei der Juniorwahl mitgemacht und bei uns war, wenn man eine 5%-Hürde anwenden würde, hätten wir ein Parlament bei uns an der Schule gewählt, das mit mehr als 50% mit FDP und Grünen besetzt wird, mit leichten Vorteilen für der FDP. Also wir hätten quasi eine Brasilien-Koalition oder so.
Ja, auch also Stimmanteile unter Erstwählenden, 23 Prozent FDP, habe ich hier gerade bei der Tagesschau. Was ist denn los mit den jungen Leuten? Kannst du uns das erklären?
Ja, ich habe es gestern so ein bisschen überlegt. Ich glaube tatsächlich ist so ein bisschen das Auftreten der Partei an sich. Also es ist ein jugendliches Auftreten. Ich weiß nicht, ob es wahnsinnig auf die Inhalte ankommt. Was ich festgestellt habe, die Positionierung gegen das Tempolimit hat bei vielen meiner Schüler tatsächlich eingeschlagen. Okay. Also da habe ich mich drüber unterhalten. Da waren sehr, sehr viele, die der Meinung waren, das geht gar nicht, das wollen wir nicht. Ich habe auch relativ viele vom Land, ich weiß nicht, ob das damit
Tuning-Szene führt.
Ja, keine, aber es war auffällig, aber es ist natürlich alles nur anekdotal. Also ich meine, ich kann da jetzt keine tiefgreifenden Analysen
geben. Das erstaunt mich.
Geben.
Wie lange brauchst du für die tiefgreifende Analyse? Schaffst du das bis nächste Woche?
Das Einzige, was ich tatsächlich jetzt mal vorhin gemacht habe, in der Hinsicht, ist mir mal angeguckt, weil jeder so, also auch du, auf Twitter hieß es, ja, wo ist denn der Linksrutsch?
Mhm. Guter Tweet von mir, fand ich. Ist ein bisschen untergegangen.
Ja, ich habe dann mal geguckt, also wenn man quasi 83 als Grenze nimmt, wo die FDP ins, in Anführungszeichen, rechte Lager rutscht, ist das der mit Abstand größte Linksrutsch im Vergleich zur Vorwahl. Das ist eine Verschiebung um 17,2 Prozentpunkte nach links von den Lagern her.
Übernehmen wir da jetzt das Framing der Konservativen, oder?
Das kann man ja.
Rechtsrutsch in diesem Podcast, das ist.
Ja, nein, ich weiß nicht, ob man da Framing übernimmt, aber es ist halt einfach so ganz, das ist ja, das kann man ja auch durchaus so sagen, dass man sagt, das ist die Wahl, bei der am meisten zwischen den, in Anführungszeichen, Lagern gewechselt worden ist seit 1983, also seitdem man es in irgendeiner Form vergleichen kann. Also es gab 94 und 98 auch mehr als 10% in Anführungszeichen nach links. Ich weiß ja nicht, ob man die SPD als links bezeichnen kann oder nicht.
Aber ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber wir haben relativ viele SPD-nahe Menschen, die uns hier zuhören. Die wollen wir nicht verärgern, deshalb vertagen wir diese Diskussion.
Aber ich will einfach nur sagen, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wo das Land herkommt. Das bei den letzten 3 Wahlen war es immer so, dass insgesamt das Saldo nach rechts ausgeschlagen hat. Deutlich.
Ja.
Und von daher ist das mal klar, ich verstehe auch auf Twitter so ein bisschen oder insgesamt so die Menschen, die dann sagen, ja, warum haben die Leute jetzt nicht viel mehr Grün, nicht viel mehr SPD oder sonst irgendwas gewählt, aber man darf halt nicht vergessen, die Wahlergebnisse vorher, wie die waren. Ne? Also, was da zugelegt worden ist, darf man halt nicht unterschätzen. Und das andere ist, glaube ich, schon auch, dass man eben nicht unterschätzen darf, dass es nicht bei allen auch so verfängt, wie jetzt in der Blase, in der man da auf Twitter unterwegs ist.
Oder aber ich sehe schon, du blickst eher positiv auf diese Wahl, um dem Grundtenor dieses Podcasts wieder zur Ehre zu gereichen. Positiv in die Welt
schauen. Was heißt positiv? Ich habe ein Problem mit dem Kandidaten der Union, das gebe ich ganz klar zu. Das liegt jetzt nicht dran, dass er keinen Wahlzettel falten kann, sondern das sind tatsächlich inhaltliche Gründe, wie, was weiß ich, dass er der Meinung ist, dass man nur als Christ moralisch und politisch gut handeln kann.
Oder dass er Wälder räumen
oder dass er, ja, also lauter so Zeug, wobei das sind so bei exekutiven Handlungen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, die zu sehr zu kritisieren, weil da oft andere Zwänge dahinter stecken als allein. Also jeder, der in Regierungsverantwortung ist, macht Dinge, für die man auf jeden Fall kritisieren kann. Das ist automatisch so. Ich habe eher Probleme mit Haltungen als mit Handlungen. Weil manchmal muss man Dinge machen.
Ja. Wer wird jetzt Bundeskanzler, Uli? Wenn du mir die Frage nochmal kurz beantworten könntest.
Entschuldigung, ich habe gerade meinen Tee getrunken. Ich bin erst aufgestanden,
muss erstmal auf die
Temperatur kommen.
Ja, mir ist jetzt noch ein anderes Nicht-Fußball-Thema eingefallen, aber das frage ich später mal. Aber eine Frage, die mich seit längerem beschäftigt, deshalb, die schreibe ich mir hier schnell auf.
Ja, ich denke schon, dass es auf Scholz rauslaufen wird in irgendeiner Kombination. Okay. Also ich hoffe mal nicht, dass es rot-schwarz, weil das ist nur im Fußball gut. Das braucht jetzt keiner mehr. Letztlich werden sich FDP und Grüne halt jetzt raussuchen können, wen sie haben wollen. Ja. Wenn ich das so richtig interpretiert habe, was mir der Kollege Funk gestern von der Bild-Zeitung, der mit mir im Zug saß, der hat mich ein bisschen
Grüße.
Abgedatet auf dem laufenden Kalten, was die Wahl betrifft, während ich mit meiner Technik gekämpft habe. Der war schon etwas früher fertig. Und ja, okay. Werden jetzt wahrscheinlich noch sehr ebenso spannende wie nervige Wochen, bis da mal irgendwie Butter bei die Fische ist, wie der Hamburger jetzt.
Ja, schön. Das wollte ich tatsächlich in diesem Podcast auch einmal verwenden, diese Formulierung. Nervige und was für Wochen hast du jetzt gesagt? Anstrengende? Damit sind wir
spannend.
Doch, spannend. Ja. Damit sind wir doch beim Fußball.
Jetzt schon?
Ja, Viertelstunde. Wir haben ja immer diese KDEP-Viertelstunde und dann geht's.
Da waren wir letzte Woche schon durch mit dem Fußball.
Das stimmt. Ja, es war ein Fest der Seriosität, diese beiden Wochen, in denen Peter Schulze-Zachow hier moderiert hat. Da habe ich ein bisschen Angst bekommen, dass das jetzt so das neue heiße Ding ist. Aber jetzt ist es an mir, diesen Trend wieder umzukehren. Dann frage ich die Frage jetzt doch gleich. Ich war ja in der Nähe von Uffenheim für 5 Tage Urlaub machen. Konkreter darf ich nicht werden, weil meine Frau überschätzt die Influencer-Möglichkeiten dieses Podcasts und sie befürchtet, dass diese Unterkunft, sehr schöne, in der wir waren, überrannt wird von KDEP-Hörenden. Also wir waren in der Nähe von Uffenheim und Simon, der bald Geburtstag hat, oder?
Uli, wie ist das? Ja.
Hat uns eine sehr gute Kneipe, die darf ich erwähnen, in Markt Nordheim empfohlen, wo es unfassbar gute Schäuferler und gute Schnitzel gibt, am Markt oder zum Markt in Markt Nordheim. Sehr, sehr empfehlenswert. Und es wurde in der Nähe von Uffenheim eine Kerwa gefeiert, die da aber nicht Kerwa heißt, sondern Kerm. Und jetzt frage ich mich, wie kommt, also ich kenne Kirwa aus der Oberpfalz so ein bisschen, erscheint mir noch logisch wegen Kirchweih, aber wo kommt das bei, und Kerwa auch okay, aber wo kommt das M bei Kerm her? Kann mir das einer von euch, wie sagt ihr zu Kerwas?
Also ich sag Kerwa, aber da ich aus Oberfranken komme, schreibt man Kerwa hier mit E. Nicht wie im Mittelfränkischen mit Ä. Mhm. War einer meiner ersten Kulturschocks, als ich hierher gezogen bin, wie man Kerwa mit Ä schreiben kann. Mhm.
Ja, die Kerm schreibt man auch mit E. Aber, also wo dieses M herkommt, das ist halt
Schweige. Wo kommt das N in Senft her?
Das ist die nächste.
Also manchmal rutscht halt was neu.
Ja, aber
und das T am Schluss.
Ja. Also vielleicht kann uns das irgendjemand, es interessiert mich wirklich brennend. Ich habe dort nicht direkt nachgefragt, ich habe mich nicht getraut, weil ich ein schüchterner Mensch bin. Und wo kommt dieses M her in Kerm? Aber, naja, okay. Also Fußball. Robert Klaus hat uns überrascht. Oder, Flo?
Definitiv. Also die Grundordnung war was Neues, auch dass er quasi auf die gelernten Stürmer mehr oder weniger verzichtet hat, war was Neues.
Ja, nun, also ja, ein 4-3-3 war das, habe ich das so richtig?
Es war alles.
Es war alles.
Das ist total spannend, das war so phasenweise was eher ein 4-1-4-1, dann war es eben manchmal ein 4-3-3, manchmal war es auch eher so ein 4-3-2-1, dass man da das so quasi so ein, ja, weiß gar nicht, so eine Art fast ein Tannenbaum, aber nicht ganz. Also ganz flexibel und halt sehr, sehr dicht im Zentrum, aber wenn es sein musste, dann eben auch aufgemacht und eben ohne Stürmer.
War das eine ängstliche Aufstellung, Uli?
Sagen wir mal, eine vorsichtige. Also ich hatte schon das Gefühl, man ist erstmal bemüht, die Räume eng zu machen und diesen Walterball, wie ihn der Flo ja schön beschrieben hat, schon irgendwie in den Griff zu kriegen, der teilweise auch etwas unberechenbar ist. Also ja. Ich würde das nicht ängstlich sagen, sondern eher pragmatisch.
Was ist denn dieser Walterball? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Also
das hat auch niemand verstanden.
Nicht einmal Walter.
Ich glaube, er ist der Einzige, der das wirklich komplett versteht.
Also so flexibel wie möglich.
Ja, also das, ich denke, es gibt schon so ein paar Grundelemente, die man immer nennen kann. Also man kann immer da sagen, es ist sehr, sehr, sehr viel Druck. Also das hat man ja gestern auch wieder gesehen. Also die pressen ja wahnsinnig intensiv und holen sich die Bälle ganz früh. Führt dann zu so Dingen, dass der Club irgendwie, ich glaube, 43% seiner Pässe im eigenen Verteidigungsdrittel spielt. Also solche Dinge, weil halt einfach ganz viel Druck da ist. Das ist eines. Und dann ist eben diese Positionsflexibilität. Also das war jetzt bei Hamburg noch gar nicht so ausgeprägt. Das hat er in Stuttgart und auch in Kiel noch viel, viel intensiver spielen lassen, dass du, das heißt dann im Fachjargon, überlappende Innenverteidiger hast, also dass Innenverteidiger quasi nach vorne
schieben. Bringt zwei Mails, mindestens.
Ja, mindestens, dass die Innenverteidiger nach vorne stoßen und sich dafür andere Spieler nach hinten fallen lassen. Dass die Innenverteidiger zu Außenverteidigern werden. Also du hast ganz viel Positionsrotation einfach drin. Ich habe es im Text so ein bisschen mit Holland in den 70ern verglichen, wo es auch nur relevant war, dass die Positionen besetzt waren und aber völlig irrelevant von wem. Und so ein bisschen in die Richtung geht es auch. Ich finde es auch tatsächlich sehr innovativ und sehr weitgehend, aber man braucht wahnsinnig lang, bis die Spieler an dem Punkt sind, wo sie es wirklich so umsetzen. Dass es dann auch in sich greift und eben keine Lücken lässt und solche Dinge.
Und dagegen hilft dann nur sich einigeln.
Ja, und also dadurch, dass das eben so ein hohes Stehen ist, also dass halt die sehr, sehr weit in der weit nach vorne gehen, wenn sie einen Ball aufbauen, dass sie teilweise schon in der gegnerischen Hälfte stehen, wenn sie aufbauen, solche Dinge, da hilft dann schon, wenn man auf Konter spielt und dahinter kommt. Damit hatte der HSV ja jetzt am Anfang auch in den Spielen vorher schon ein bisschen Probleme, also dass sie da ausgekontert werden oder dann halt einfach bei einem Pass im Aufbau, der daneben geht, dann plötzlich offen sind. Von daher kann ich das schon nachvollziehen. Es ist halt immer die Frage, das immer bei dem, was Robert Klaus ja gegen Rostock schon gesagt hat, wie sehr gehe ich auf die Stärken des Gegners ein und wie sehr entfalte ich meine eigenen Stärken. Also der Club momentan spielt schon immer sehr in Richtung, wir reagieren auf die...
Ja, warum eigentlich? Also das habe ich mich gestern tatsächlich aufgefragt. Nach dem Spiel gegen Hansa Rostock hat sich Robert Klaus ja, glaube ich, ein bisschen selbst dafür gegeißelt, Uli, dass er die
Stärken herbeigeschrien hat, förmlich von
und dann Rostock ist aber die Reaktion drauf, das in Hamburg gleich nochmal zu machen. Das fand ich ein bisschen seltsam, zumal die Saison ja eigentlich ganz gut läuft für den ersten FC Nürnberg.
Aber ich glaube, er hat weniger die taktische Herangehensweise gemeint, sondern eher so das intern zu thematisieren, die Stärken. Also das, glaube ich, meinte er damit, dass die Mannschaft vielleicht zu sehr drauf bedacht war, die Rostocker Stärken in den Griff zu kriegen, als sich halt auf sich selbst zu besinnen. Ich glaube, mit der Taktik hat es jetzt weniger zu tun. Und man muss ja sagen, die Taktik hätte ja fast perfekt funktioniert. Also wenn ein Fußballspiel nicht 90, sondern nur 80 Minuten hat, dann reden wir heute wieder über ganz andere Dinge.
Ja, über den Europa.
Wobei ich es insgesamt schon schmeichelhaft fand, muss ich schon sagen. Also daher vielleicht auch die Noten. Ich fand den HSV schon deutlich stärker. Also 70% Ballbesitz, glaube ich, ohne jetzt den Ballbesitz zum Dogma zu erheben, aber das drückt schon was aus.
Bei Sky ist ja gestern auch die Laufleistung des HSV gelobt worden, da habe ich mich sehr...
Dabei war der Katerklub, glaube ich, sogar ein paar Meter mehr.
Ja, ich weiß nicht, ob das vor dem Spiel nicht sogar war, dass Laufen mehr als die Bayern oder sowas hieß es.
Ja, Gott sei Dank habe ich das nicht gehört.
Da habe ich ein bisschen vor mich hingekichert. Sehen wir das Drachenviereck jemals wieder? Oder?
Ja, mit Sicherheit. Also, da bin ich, das wird wiederkommen. In den Momenten, wo man es brauchen kann. Ich habe jetzt mich mit Hannover schon so ein bisschen beschäftigt. Da könnte sogar sein, dass man es da schon wieder auspackt, weil die ja, dann immer so ein bisschen, ja, die wechseln auch so ein bisschen durch. Manchmal ist es ja ganz gut, wenn man gegen Mannschaften, die jetzt wie Hannover, die oft 4-1, 4-1, 4-3-3 spielen, dass man da dann das Zentrum ein bisschen dichter macht und versucht, es da dann seine Stärken auszuspielen. Oder man reagiert und spielt halt wieder 4-4-2 flach oder so. Also, ja. Also ich denke schon, dass es immer mal wieder kommt, aber es spricht natürlich eigentlich schon für die Mannschaft, wenn sie mehrere Formationen spielen kann.
Ja. Fandest du auch das Ergebnis schmeichelhaft?
Definitiv. Also nicht unbedingt vom Spielverlauf her, weil ich sag, spätes 2-2, du hast, wenn du deine Konter richtig ausspielst, auch Chancen aufs 3-1. Also da ist es nicht schmeichelhaft, aber wenn man so insgesamt die Chancenqualität auch ansieht und dass der Club hat zwei Schüsse, die aufs Tor gehen und beide sind drin und einer davon ist ein Elfmeter. Ich glaube, das sagt dann schon auch durchaus einiges aus. Von daher, ja, irgendwie schon schmeichelhaft.
Aber wir nehmen es mit.
Genau, wir nehmen es mit. Und natürlich so vom Spielverlauf her ist es natürlich dann schon so, dass man sagt, ja, okay. Wenn man dann auch erst relativ spät das 2-2 kassiert, dann kann man sich sogar ein bisschen ärgern.
Ja. Ärger. Felix Zweier, ein sehr beliebter Schiedsrichter in und um Nürnberg herum. Wobei ich dann irgendwie auf Twitter mitbekommen habe, dass die HSV-Fans ihn auch nicht so gut leiden können. Vielleicht ist er einfach nirgendwo oder überall der Jablonski, der Wolle. Aber ein Videobeweis. Wie hast du die Szene im Stadion erlebt? Uli, wusstest du, was da
überprüft? Überhaupt nicht. Also man sitzt ja in Hamburg, sitzt man relativ weit weg.
Ja.
Vom Geschehen und wussten sie erst, also generell auf der Pressebühne nicht so recht, was jetzt los ist.
Das ist Alltag auf der Pressebühne.
Weil die Szene auch schon ein bisschen her war, Spiel lief erstmal weiter und also eigentlich wusste keiner so recht, was da jetzt passiert. Und ja, dann gab es Elfmeter und es war dann auch okay, denke ich. War's also deswegen mache ich ja, Felix Zweier auch gar keine Vorwürfe. Ich glaube, das muss man nicht gleich sehen und dafür gibt es ja diesen Kölner Kellner, der dann halt sich da mal meldet, wenn was ist.
Ja. Was, Elfmeter, Flo, bist du auch?
Boah, Ich habe mich ganz lang mit meinem Kumpel Andi, Grüße. Drüber gefetzt, ob es einer ist oder nicht.
Ich war ein überlappender Innenverteidiger.
Ja, ja. Nein, ich war der festen Überzeugung, also wirklich die ganze Zeit, also ich habe danach
ein
noch
übergriffiger Innenverteidiger.
Ja, mit Lupe gesehen und alles Mögliche und habe dann.
Ich meine, Nikola Dovidan fällt nicht einfach so.
Ja, na, doch.
Nee. Da braucht es schon wirklich einiges.
Das ist ja genau das, ne? Und ich habe die ganze Zeit drauf beharrt, dass es keiner ist. Und er hat dann gesagt, Flo, jetzt gib halt auch mal einen Fehler zu, wenn du was falsch siehst. Womit ich mich tatsächlich schwer tue, das gebe ich zu. Und das tue ich jetzt aber auch öffentlich. Ja, da hatte er recht und ich Unrecht, weil ich habe es jetzt also dann heute früh nochmal mit etwas Abstand gesehen. Er haut ihm halt ins Gesicht. Ja. Also er will wirklich nur schieben, da bin ich sicher, aber die Schiebbewegung artet halt so aus, dass es ein Treffer im Gesicht ist.
Weil der Dove dann so klein ist.
Ich habe dann auch gesagt, ja, aber wenn der Scheffler da steht, dann stößt er an die Brust. Ja, klar, aber es steht halt Nikola Dove dann.
Und man weiß ja nicht, was der Dove dann vorher gesagt hat. Ne?
Genau. Ich weiß aber auch nicht, ob der Vuškovic das versteht.
Das ist die nächste
Frage. Wobei, nee, Dove dann spricht wahrscheinlich auch Kroatisch, oder?
Ich glaube, dass die vorher schon immer mal wieder ein bisschen miteinander geredet haben über die Wahl und so Sachen.
Ja.
Also, ja. Mario Vuškovic. Hast du nicht geschrieben, dass das eins der größten Talente und fandest du ihn jetzt gestern so überzeugend? Mir hat er einen
hat einen sehr nervösen Eindruck gemacht. Ich fand es auch interessant, weil ich ihn reingeschrieben habe quasi in meinem Text und dann habe ich gelesen, dass die Kollegen von der Bild in Hamburg meiner rück zurück und ich so, naja, Flo hätte sich halt ein bisschen mehr noch damit auseinandergesetzt und den nicht einfach reingeschrieben, aber nein, war schon richtig so.
Aber weil Tim Walter halt Sängers Taktiktafel sich immer mailen lässt, hat er sich's dann doch anders überlegt.
Ja.
Das ist lustig, dass der auch so aus so einer Dynastie kommt, wenn man Wikipedia, was ja die Quelle überhaupt ist, glauben kann, dass sowohl sein Urgroßvater, sein Großvater als auch sein Vater auch für Hajduk Split gespielt haben.
Ja, und Bruder und Cousin spielen auch in Split oder Zagreb.
Okay. Wie also bei den Maldinis. Ja. Valentinis 1-0, souveräner Elfmeter, oder?
Kann man nicht viel besser schießen. Richtige Mischung aus sehr geschrieben Präzision und Kraft. Also er war ja fast dran, aber ich glaube, er war dann doch so kernig geschossen, dass du halt nicht mehr rankommst.
Ja, und ein Leibold zeigt ja sogar noch an,
wo er hinschießt.
Wo er hinschießt. Und er springt auch genau dahin, aber ja. Aber er war so platziert, da geht gar nichts.
Ja, es zeigt ja immer irgendjemand irgendwas an und selten stimmt's dann mal. Zumal bei Tim Leibold, der ja auch nicht immer die Wahrheit sagt, wenn man sich daran erinnert, dass er hier mal in diesem Podcast, naja.
Grüße.
Grüße. 12 Minuten hat es dann gedauert und sehr viel Druck des HSV in dieser Zeit und dann stand es 1-1. Robert Glatze per Kopf. Ein Muster, das man nochmal sehen konnte an diesem Nachmittag. Gab es da irgendwas, wen wir dafür geißeln wollen, dass dieser Ausgang
gefallen ist? Ich finde halt, dass sich Fabian Nürnberger da schon sehr leicht wegschubsen lässt von Glatzl. Mhm. Flo? Also die Frage ist natürlich, warum Fabian Nürnberger da steht, aber wenn er da steht, also lässt sich halt relativ leicht
wegschubsen. Nichts hinzuzufügen ist genau das. Also es ist ein Problem, dass er da steht, aber er macht es dann auch nicht gut.
Ja. Ich habe alle noch kurz gehofft, dass Tim Leibold dieses Ding noch berührt hat, aber nee, auch zu klein.
Das ist auch zu klein.
Ja. Wir haben irgendwie, was war denn das gestern mit der? Achso, Lino Tempelmann jetzt.
Es wurde im Stadion übrigens auch Tim Leibold als Torschütze durchgegeben, was dann auch für kollektive Verwirrung gesorgt hat.
Okay.
Stand auch so auf der Anzeigetafel, so nach 3 Minuten haben sie es dann irgendwann mal geändert, aber irgendwie wusste keiner so recht, was da jetzt eigentlich und warum und wieso.
Ja, wobei ich dann auch irgendwann nochmal mitbekommen habe, dass dann Tim Leibold doch nicht im Abseits gestanden hätte, weil irgendwo Tim Handwerker dann
relativ tief stand, ja.
Ja, okay. Naja, 1-1, dann musste man sich ein bisschen sorgen um den Club, aber sie haben dann wieder zurückgefunden zu dieser einigermaßen stabilen Defensivarbeit bis zur Pause, oder? War dann nicht mehr so viel.
Ja, es war kurz vor der Pause nochmal diese Bogenlampe, die Handwerker abfälscht, ja, wo der Glatzl auf der Torlinie praktisch steht und im Verbund mit Martenia das dann irgendwie über die Latte buxiert.
Meinungen zum Schindler?
Fand ich überragend gestern lange Zeit, bis zum Gegentor. Wobei, von Flo schon drüber gesprochen, ist natürlich schwer zu verteidigen. Weil der natürlich mit ziemlich viel Wucht von hinten kommt, Glatzl, und sehr gute Flanke. Aber letztlich war es halt dann sein Mann. Also insofern.
Über das 2-2 reden wir da jetzt gerade.
Ja. Also, ja. Na, nur wenn du Schindler ansprichst. Ja, also, genau. Deswegen hat es dann auch nur eine 3 gegeben bei mir. Vorher hatte ich ihn schon auf eine 2, weil er sehr umsichtig war und viel bereinigt hat. Sörensen dann in der zweiten Halbzeit fand ich auch. Fand aber am Anfang hat er ziemliche Wackler drin gehabt. Also einmal so ein bisschen gedanklich langsam, wo er auf der Torauslinie sich einen Ball nochmal wegnehmen lässt. Aber zweite Halbzeit hat er sich dann akut reingefunden und da einige Situationen geklärt.
Ist Schindler die wichtigste Verpflichtung des Sommers? Ist jetzt nicht so der krasse Hot Take, aber...
Nee, der Hot Take wäre, wäre Lino Tempelmann.
Ja, aber also du meinst Tempelmann wichtiger als Schindler?
Nee. Also ich sag nur, das wäre der Hot Take. Der lukewarm Take ist halt dann Christopher Schindler. Ich denke, das ist unstrittig. Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen. Ich habe mir die Szene mit Glatzl da kurz vor der Pause nämlich jetzt dann nochmal angeguckt für meine Analyse. Wenn Schindler nicht hingeht, ist das Ding drin. Weil der lenkt ihn nämlich so ab, dass er nicht aufs Tor köpfen kann. Eigentlich ist das eine Riesenchance. Der ist auf der Torlinie. Der könnte zum Kopfball gehen, aber Schindler stört ihn so, dass er halt dann irgendwo ins Nirvana geht.
Ja, also ich war gestern auch begeistert von Schindler. Nicht das erste Mal, aber finde ich gut. Der strahlt eine Ruhe aus, die... Also man sieht, dass er manchmal ein bisschen zu langsam sein könnte, aber man sieht auch, dass es ihm relativ wurscht ist, weil er damit sehr viel Vertrauen in andere Innenverteidigerfähigkeiten zu Werke geht.
Der weiße Everton.
Ja, sehr schön. Das ist, oh Gott, damit Verletzungshistorie incoming.
Naja. Ja, aber es, der hat ja bisher erst eine große gehabt. Also
ja,
genau. Von daher, alles gut.
Alles war gut. Enrico Valentini, was hat denn der für eine Note bei euch bekommen?
Ich habe ihm eine 2 gegeben, weil er vor allem auch das, das Tor dann sehr, sehr schön vorbereitet. Mhm. Wo er den, ich glaube, Haier aussteigen lässt und dann die Flanke
bringt. Ordentlich vernascht, ja.
Ja, also das war hinten wenig anbrennen lassen, 11 Meter gut verwandelt, ja, Tor vorbereitet. Da kann man auch mal die 2 zücken.
Aha, gut.
Wobei ich, eigentlich wäre es dann doch eine 3 gewesen, wobei er kann ja nichts mehr dafür, weil letztens auf meiner Pizza, die ich bei Valentini bestellt hatte, Parmaschinken, der Parmaschinken fehlte.
Was?
Und aber wenn man mir eine Pizza nur mit Rucola und Käse hinstellt, wäre ich sehr ungehalten.
Aber die Valentinis haben doch mit dieser Pizza...
Das stimmt, die haben ja nichts mehr damit zu tun. Aber der aber Name steht noch drauf, Namen, ja. Sie geben ihren Namen dafür, dann muss halt auch ein Parmaschinken drauf sein. Luana, Grüße.
Irgendjemand hat mal wissen wollen, wo du diese Ganzkloß-Blaukraut-Kombination bestellst. Das müssen wir vielleicht...
Freddy machen. Fresh.
Freddy Fresh. Gibt es die überhaupt noch, Freddy Fresh? Oder sind
ich
die
schon.
Pleite gegangen über dieses...
Die gibt's noch, ja.
Die gibt's noch.
Haben auch eine sehr, sehr leckere Schnitzelpizza. Die ist auch sehr zu empfehlen.
Okay.
Zum Themawechsel.
Ja. Da schnell raus. Er floh bei dir, welche Note, Enrico Valentini?
Ich hab eine 2 Minus gegeben, weil ich, ja, also ich fand's auch sehr ordentlich, auch allein für Tor und Vorlage muss man natürlich schon, kann man nicht ganz unten ansetzen.
Ja.
Ich habe so ein bisschen abgezogen, weil, naja, Aufbau und so ist halt immer so eine Sache, aber ich meine, seine Flanken kamen an, im Gegensatz zu dem auf der Gegenseite, aber in der zweiten Halbzeit war es dann insgesamt jenseits der Vorlage, war es dann schon dünn insgesamt, also auch dann ein bisschen nach hinten manchmal, also ich habe jetzt in der zweiten Halbzeit 2 von 6 Defensiv-Zweikämpfen gewonnen, deshalb so kleinere Abzüge, aber ob jetzt 2 oder 2 Minus, das spielt eigentlich keine große Rolle.
Pizza Rotkäppchen ist zurzeit eine Aktion von
Freddy. Mit Pizzen, ne?
Fresh, ja. Fruchtige, ja. Pizzasoße, zart schmelzende Stücke vom überbackenen Camembert. Frische Pfifferlinge, Preiselbeeren, überbacken mit echtem Gouda und knusprigen Baconstreifen. Naja.
So, jetzt habe ich Hunger.
Ja. auf zu Valentinis. was sind denn deine Lieblingszahlen, Flo, aus diesen 95, 96 Minuten.
100.
100. Wie viel davon 100? Wurde auf Fußball gespielt?
Moment.
Gar nicht.
Nee. Doch, das wurde schon, aber es war mal wieder, aber das ist ja eins meiner absoluten Lieblingsthemen, es wurde nicht im Spiel war er 44 Minuten 41, also das geht schon. Das war okay. Also im Spiel so knapp 55 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, das passt schon. Aber ist tatsächlich, das ist eine Statistik, die ich tatsächlich noch rausgesucht habe für heute, weil mich das nämlich selber interessiert hat. Der Club ist tatsächlich in der zweiten Liga die Mannschaft, die am die meisten Minuten am Platz stand. Also sind mit, wenn man die ganzen Nachspielzeiten mit einrechnet, sind wir bei 791 Minuten. Das ist am Wir sind am 8. Spieltag, ne? 8 mal 9, das wären eigentlich 720. Aber wir haben quasi schon 71 Minuten Nachspielzeit. Zum Vergleich, der letzte in der Tabelle ist Kiel. Die haben, jetzt lass mich, 37 Minuten weniger gespielt.
Okay. 37 Minuten weniger?
Ja.
Das ist ja fast
754 und der Club 791. HSV ist mit 787 Zweiter. Ist ganz interessant. Ich habe es gestern.
Das ist die Frage, die ich stellen wollte. Ist das interessant? Was?
Ja, das ist schon
interessant. Was sagt uns das denn jetzt?
Ich glaube nämlich tatsächlich. Also zum einen sind es natürlich so Geschichten wie in Regensburg, wo du halt einfach viel Nachspielzeit wegen Verletzungsunterbrechungen hast. Aber der Club kriegt schon auch immer relativ viel Nachspielzeit hinten raus. Und ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen ein Bestrafen fürs Zeitspiel ist.
Mhm.
Weil also mich hat es gestern schon wieder aufgeregt, wie oft gelegt man am Boden lag. Und ja, das sind dann Krämpfe und so weiter, aber es ist trotzdem, ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß es nicht, ich traue mich vielleicht irgendwann mal die Frage, auch den Trainer zu fragen, ob da Absicht dahinter steckt, weil manchmal ist es sehr, sehr nervig und ich meine, es ist schon auffällig, dass du quasi mindestens eine Viertelstunde länger jetzt schon auf dem Platz stehst als fast alle anderen Mannschaften.
Eine Schauspielertruppe, das ist doch jetzt mal eine überraschende Wendung in diesem Podcast. Da 9 Uhr, da, naja, okay, da passieren solche Dinge. Würdest du das unterschreiben, Uli? Ist der erste FC Nürnberg eine Mannschaft von schlechten Schauspielern und sollte auf keinen Fall in die Bundesliga aufsteigen? Weil
ich bin ja immer ganz froh, wenn einer am Boden liegt, weil dann habe ich mal kurz Zeit, in Ruhe was zu schreiben, ohne was zu verpassen.
Also ja, Dickmeier-Taktik ist ja das, also die da umgesetzt.
Passt schon.
Wir dürfen nur keine späten Tore kassieren, das ist immer fatal.
Ja, das ist sehr, sehr fatal, aber naja, nur unser Problem. Naja, eigentlich nicht nur unser Problem. Diesmal 80. Minute. Wir müssen ja erstmal das 2-1 noch besprechen, ne? Lino Tempelmann. Ich versuche so schnell wie möglich von diesem Schauspieler-Dings jetzt hier wegzukommen. Hättest du noch andere Zahlen gehabt, Flo, oder war das jetzt einfach nur das, der Rant, den du mal loswerden
wolltest? Das war tatsächlich das, was mir am ehesten aufgefallen ist. Man kann über ganz vieles sprechen, man kann darüber sprechen, dass der HSV die durchschnittliche Ballbesitzphase 20 Sekunden war beim HSV, das ist ewig viel, also das habe ich in der Form noch gar nicht gesehen, seit ich mir diese Zahlen anschaue. Also die hatten den Ball dann schon immer länger, also insgesamt knapp 30 so Phasen, die länger als 20 Sekunden waren.
Das heißt dann, dass der Club aber schlecht gegen den Ball gearbeitet hat?
Naja, sie halt einfach schon ein bisschen machen hat lassen, ja. Ich weiß nicht, ob schlecht gegen den Ball, ja, kann man vielleicht, wenn man andere Zahlen anguckt, dann auch sagen, also Pressing-Intensität war nix und so weiter. Aber es ist halt schwer, gegen diesen HSV zu spielen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist so was, was sich beim HSV jetzt, egal welcher Trainer da ist, auch durchzieht, seit die in der zweiten Liga sind. Die wären eigentlich von den Expected Goals her schon lange wieder aufgestiegen, ich glaube schon nach der ersten Saison und auch so von der Dominanz her und so weiter, aber sie kriegen es dann immer nicht in die Ergebnisse und von daher, ja, ist dann fast schon Club-esk.
Steigt der HSV auf, Uli?
Stand jetzt nicht.
Gut. Hätten wir das erstmal geklärt.
Lino Tempelmann? Ja, ich denke, noch kurz. Ja, ich denke schon, dass sie heuer wieder ein Wörtchen mitreden werden. Es ist halt beim HSV immer so, das denkt man jedes Jahr und dann schaffen sie es in der Rückrunde einzubrechen. Deswegen ist Prognosen schwierig. Aber von dem, was ich jetzt gesehen habe, von den Mannschaften bislang, würde ich jetzt schon sagen, dass der HSV die stärkste Mannschaft war, die man jetzt bislang hatte.
Gut. Ja. Ja? Vollste Zustimmung. Also wenn es rein nach der Qualität ginge, steigen die auf.
Okay. Geht's aber nicht, deshalb steigen sie nicht auf. Das lege ich mich jetzt mal fest, ohne dass ich wüsste, nach was es sonst noch gehen sollte. Aber Lino Tempelmann trifft zum dritten Mal für den Club und zum dritten Mal per Kopf, obwohl er
so 1,74 Meter.
Hast du, wie viele Kopfballtore hast du in deiner kurzen und schrecklichen Karriere erzielt, Flo?
Ich glaube, in der F-Jugend dann mal eins. Da hatte ich ein Spiel, wo ich 3 Tore in einem Spiel gemacht habe. Ich glaube, da war eins mit dem Kopf, aber sonst. Ich glaube, das war aber auch freistehend, naja, F-Jugend und Kopf und naja, das hat keine Ahnung. Ist jetzt ansonsten was, also später dann, ich habe ja dann noch in Altenfurt und in Langwasser gespielt und in den USA in meiner Highschool-Mannschaft, wo man dann tatsächlich 5-mal die Woche trainiert hat oder 4-mal die Woche und 1-mal Training hatte.
Ist ja da fast schon professionell.
Ja, also professionell weiß ich nicht, aber es war schon intensiv und da war es dann immer so, da hieß es dann bei so Standardsituationen, dass ich zum Absichern dann an die Mittellinie musste, weil ich relativ schnell war, aber halt nicht kopfballstark. Aber mit es lag nicht nur an den 1,74, sondern auch an meiner Kopfballtechnik.
Uli? Ja, ich habe die Frage wollte ich jetzt, auf die habe ich jetzt gewartet, wäre jetzt auch beleidigt gewesen, wenn du mich nicht gefragt hättest. Ich habe beim 3-2 Sieg gegen Sportring Bayreuth, was damals nur die einzige Mannschaft war, die noch schlechter war als wir in der A-Jugend.
Es war ein knappes Ding.
Den 3-2 Siegtreffer mit einem Flugkopfball erzielt.
Okay.
Muss aber gestehen, dass ich glaube ich bloß ausgerutscht bin. Aber es war auf jeden Fall eins meiner Fußball-Highlights in meiner Karriere, ja. Aber doch, hin und wieder ist mir das gelungen. Doch, ja.
Ich kann mich an keinen Kopfballtreffer erinnern. In welcher Minute hast du dieses 3:2 erzielt?
Oh Gott, irgendwann Ende der zweiten Halbzeit. Also,
kurz vor Schluss.
Weiß ich nicht mehr so genau, kurz vor Schluss, ja.
Gelesen habe ich auch, wenn wir schon bei Talenten sind im Urlaub. Ronald Reng, habt ihr auch schon beide gelesen, der große?
Es liegt auf Halde. Es liegt auf Halde.
Nicht, aber ja, genau.
Ein großartiges Buch.
Muss erst die Günter Koch-Biografie noch lesen.
Ah, okay, stimmt. Die ist ja auch noch
erschienen. Günter Koch, da müssen wir auch noch über was reden.
Aufsichtsrat, ne?
Ja.
Aber jetzt mache ich kurz Werbung für Ronald Reng, der ein bisschen zufällig den Kontakt zur Mutter von Markus Steinhöfer, ehemals Profi beim FC Basel, glaube ich, war das, oder? War das Basel, mit denen er Champions League gespielt hat? Ja, egal. Bekommen hat, und die hat damals eine Agentur für junge Fußballspieler in Nachwuchsleistungszentren gegründet und sagte Ronald Reng, dass der doch darüber mal ein Buch schreiben könnte über junge Menschen auf dem Weg in den Profifußball. Und das hat er gemacht. Und es sind zwei, die beim ersten FC Nürnberg in der Jugend gespielt haben und einer von der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und ja, sehr spannend, wie das dann ausgeht. Also sehr zu empfehlen. Das Fußballbuch des Jahres, wenn nicht Günter Koch da noch irgendwie dazwischen grätscht.
Sagen muss, dass man Roland Reng ja immer lesen kann. Ne? Also ja, Spieltage war grandios. Der Traumhüter damals war schon grandios. Ja. Also so was Sportbücher oder Fußballbücher angeht, schon will ich mein absoluter Lieblingsautor.
Ja, aber diesmal noch mehr als in Spieltage eben dieser regionale Bezug zu Mittelfranken. Wenn Weißenburg Mittelfranken ist, keine Ahnung. Aber Nürnberg und Fürth sind's auf jeden Fall. Also kaufen und lesen ist ein großes Vergnügen. Was machen wir jetzt mit Günter Koch noch schnell?
Ja, der hat ja, also ich weiß nicht, ob er ihn stellt, aber er hat zumindest in der Bild-Zeitung geäußert, dass er überlegt, einen Antrag zu stellen, dass der Aufsichtsrat zumindest mit einer Frau immer besetzt sein muss.
Ja. Es haben sich auch diesmal wieder nur alte weiße Männer beworben. Darf man das so sagen? So despektierlich.
Ich weiß nicht, wie alt sie
sind. Ich kenne die Leute nicht. Ich weiß nicht
genau. Weiß und männlich ist, glaube ich, hier unzweifelhaft.
Ja.
Warum bewirbt sich denn da keine? Aber die sind noch gar nicht. Sind die schon vorgestellt auf der Homepage?
Ja, ja.
Ich habe sie bisher nur bei euch gesehen.
Echt?
Ja.
Okay. Ah, sind wieder exklusiv.
Grüße an Wolfgang Lars. Hoffentlich hält das
ja, weil ich auch ein alter weiser Mann.
Hoffentlich hält das an der rechtlichen Prüfung stand.
Ja, es sind immerhin keine Exit-Polls wie der Hupsi.
Ja, das ist. Was hat der denn gemacht? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht mitbekommen.
Hupsi hat um 15 Uhr oder so. Also die muss man dazu sagen, das ist üblich, dass die Politiker ab 15 Uhr ungefähr die Exit-Polls, also das, was später dann zur Prognose wird, schon kriegen von den Instituten. Da werden dann auch so kommunikative Strategien natürlich entwickelt. Das ist ja auch der Grund, warum am Abend dann plötzlich alle Unionsmenschen von Zukunftskoalition gesprochen haben, um Jamaika zu beschreiben. Ja. Das wird halt vorher festgelegt, weil man sich auf die Prognosen schon so ein bisschen einstellen kann. Und Hubert Aiwanger hat diese Prognosen, die er bekommen hat von der Forschungsgruppe Wahlen, einfach mal rausgehauen und getwittert und gesagt, geht wählen. Teilweise waren die Zahlen aber auch so weit weg, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das tatsächlich die 15 Uhr Prognosen waren, weil da waren die Freien Wähler irgendwie bei 4% oder so. Also
eine Wahlbeteiligung von 86% oder so.
Vielleicht hat er auch einfach nur was erfunden. Strafbewehrt ist das Ganze aber natürlich trotzdem. Also da muss auf jeden Fall was kommen. Im Gegensatz dazu.
Aiwanger muss jetzt in den Knast.
Hoffentlich.
Es schneidet mal raus. Ne?
Nein, ist okay. Da stehe ich echt dazu. Es ist tatsächlich auch so. Also die Freien Wähler haben eine grünen Stadträtin bei uns in der Pfalzner Weiherstraße und direkt vor deren Haus haben sie ein Hubert Aiwanger Plakat aufgehängt. Ich war kurz davor, es niederzureißen, aber das ist ja, darf ich ja nicht.
Die haben, by the way, vor dem Haus meiner Eltern hängt ein AfD-Plakat und ich habe mich dann mal kundig gemacht, du kannst wirklich nichts dagegen machen. Also außer natürlich illegale Aktivitäten, was ich natürlich meine Eltern aber nie tun würden, aber es furchtbar. Man fährt da in den Hof rein und hat halt so ein AfD-Plakat vor Augen. Und sogar noch auf beiden Seiten, wobei die Hinterseite nur zum Haus hin zeigt, also vollkommener Schwachsinn, weil die außer meinen Eltern überhaupt keiner sieht. Mhm. Und man kann wirklich nichts dagegen tun. Ich hab
jetzt
dann
müssen wir wissen, was deine Eltern gewählt haben, aber.
Ne? Mit Sicherheit nicht der AfD.
Das Gute an so einem Plakat ist aber immerhin, dass sie da nicht schreien können. Weil gestern, das war wirklich, also sobald einer von diesen Faschos irgendwo auftritt, wird beleidigt geschrien. Das war, ist manchmal schmerzt einen das vor Scham, wenn man diese Menschen da so.
Also meine kleine Tochter hat dann zumindest einen Zettel gemalt, wo drauf steht, AfD ist doof, und hat es drunter gehängt.
Das ist gut.
Schon mal, ja,
in Ordnung. Darauf können wir uns alle einigen.
War zwar wahrscheinlich nicht lang gehalten, aber.
Ja, aber man dürfte da die Plakate drüber hängen, also man könnte quasi.
Das darf man, ja. Man darf nicht draufschmieren, man darf sie nicht abmachen, aber du kannst.
Hat ja. Irgendwie, glaube ich, eins irgendwie so, was weiß ich. Das Plakat drüber ist doof oder irgendwie so. Du kannst das darfst du alles machen, aber wobei ich der Partei aufgrund des Vorsitzenden auch zutraue, dass da irgend so eine sexistische Scheiße wie der da drüber hat, kleine Pimmel oder so steht. Von daher
ja. Weiß ich nicht. Super, jetzt haben wir schon relativ viele durchbeleidigt.
Ja, das ist auch gut so. Das Schöne für mich ist, ich kann tatsächlich jeden im Politikbetrieb beleidigen, weil ich zu allen eine Meinung habe. Dann ist es wenigstens wieder so ausgeglichen, dass ich als Beamter wieder darf.
Das ist super. Aber grundsätzlich hast du schon Vertrauen in unsere demokratischen Prozesse und Institutionen, ne?
Die Institutionen sind nicht das Problem.
Ja, okay.
Gut. Wobei ich tatsächlich viele Vorschläge fürs Wahlrecht hätte, aber das ist, da müssten wir jetzt komplett durchdrehen.
Ach, naja. Du musst in die Schule, ne? Irgendwann um 11:15 Uhr.
Ich habe um 11:30 Uhr habe ich Unterricht und ich glaube, ich habe vorher Pausenhofaufsicht, also 11:15 Uhr.
Die kommen ja ohne dich mal klar.
Ja, eben. Also
die sind ja, die wählen FDP, die Eigenverantwortung ist wichtig.
Genau. Die muss man auch mal sich selbst überlassen, der regelt schon. Der Markt, der Pausenhof regelt das.
Das ist
ich glaube, das ist die Überschrift, der Pausenhof regelt das.
Ja, genau. Nein, aber ich kann, also das habe tatsächlich gestern Gedanken gemacht, als ich gesehen habe, dass Nürnberg Nord das Direktmandat mit 28% gewonnen wird von Sebastian Brehm von der CSU. Da habe ich mir dann schon gedacht, auch weil, also die beiden anderen Kandidaten, ja, ich glaube, bei 22% ungefähr lagen.
Ja, das ewige Problem der
linksorientierten
Menschen in,
in Nürnberg.
Ja.
Dass man bei ich meine, eine Stichwahl wäre absurd, das zu machen, aber es gibt so die Möglichkeit, entweder Ranked Choice oder Instant Runoff heißt das, also dass du quasi nicht nur eine Stimme abgibst, sondern sagst, wenn meine Stimme nicht gilt, dann dass so eine Präferenz einführen. Das hat man ja, überlegt man ja auch bei den Parteien, dass man sagt, es gibt ja durchaus Leute, die nicht Parteien wählen, weil sie wissen, dass sie nicht über die 5% kommen. Und dass man quasi sagt, meine Stimme, wenn die nicht über die 5% kommen, dann geht die an den oder die andere Partei. Das wären schon so Varianten, die ich für nicht blöd hielte. Auch gerade bei diesem zersplitterten System. Ich glaube, in dem Wahlkreis von Philipp Amthor, den er dann verloren hat, hat der AfD-Kandidat mit 21% das Direktmandat gewonnen oder so. Also es sind so da dann wirklich davon sprechen, dass das dann noch sinnvoll ist, dass ein Direktmandat mit so wenig Prozent geholt wird, finde ich dann auch nicht so wahnsinnig sinnvoll. Aber gut, das nur am Rande.
Ja, es ist, wie finde ich denn das? Weiß ich nicht. Ist es dann nicht auch schon wieder so aufgeweicht und man muss sich gar nicht mehr richtig festlegen, sondern man hat immer noch eine Option in der
Naja, aber wenn ein Wahlkreis wirklich von jemand repräsentiert wird, den 80% der Menschen nicht gewählt haben, nur weil
so geil, ne?
Die Zersplitterung da hinten raus so groß ist. Hm. Also das ist ja auch nicht Sinn des Ganzen, sondern der Sinn dieser Trennung zwischen Direktmandat und Listenkandidaten ist ja auch, dass jeder Wahlkreis wirklich repräsentiert wird. Und das sehe ich nicht bei jemandem, der nur 20% hat. Aber das ist meine persönliche Meinung, ist auch keine Meinung ex cathedra, sondern nur als Mensch.
Das habe ich nicht verstanden.
Nicht von Amts wegen, wenn der Papst ex cathedra spricht, dann ist er ja unfehlbar und spricht von Amts wegen.
Hast du es verstanden? Hättest du es verstanden, Uli?
Oder ich habe ja Latinum, ja, ja.
Ah ja, okay, ja. Gut.
Dann bin ich voll dabei.
Katholisch.
Nee. Bin ich hier eine Minderheit. Ja. Der Südschleswige Wählerbund ist, sind die jetzt wieder im Bundestag vertreten?
Ja, die haben einen, ja, einen Sitz, weil sie 0,1% der Zweitstimmen haben.
So viel braucht man dann für einen...
Und da, wenn die 5%-Hürde nicht gilt, und das gilt für Parteien der nationalen Minderheiten...
Haben wir denn da noch eine andere außer dem
Südschleswigen? Die Sorben,
ja, aber die Sorben, haben keine, genau, Partei. Ja, eben, das war jetzt meine Frage. Okay. Die haben keine. Lino Tempelmann.
Apropos Sorben. Ja.
Das wäre mal interessant. Wo der Name Limo, aber ist wahrscheinlich, naja, egal. Ja. Zweitbeste Verpflichtung des Sommers.
Ja, wenn man Mats Möller-Daly rausnimmt.
Ja, den nehme ich raus, weil der ist ja schon im Winter gekommen, nur weil er jetzt fest von denen, die neu an den Pfalzer Weiher gekommen sind. Uli?
Ja, ja. Kopfball ungeheuer. Mhm. Wobei, man muss ja bei den Neuzugängen Florian Hübner rausnehmen. Ja. Der verletzte sich, glaube ich, der ist durchaus auch oder wäre eine Verstärkung, wenn er spielen könnte, nach den ersten Eindrücken. Aber Tempelmann, ja, hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten, Anlaufproblemen, die ja auch begründet waren, weil er Teile der Vorbereitung nicht mitmachen konnte und da erst ein Nachholbedarf noch hatte, also sich wirklich zu einer Stammkraft entwickelt. Wobei ich ihn gestern nicht so stark sah wie manch andere. Also da gab es ein paar Diskussionen. Drei. Das Tor war sehr schön, aber ich fand, er war auch sehr bemüht, immer kämpferisch. Natürlich ist es bei ihm immer in Ordnung, sich da versucht, so eine Antreiberrolle zu sehen, aber ich fand, dass er im Aufbau ganz, ganz viele, also nicht mit Zahlen untermauert, wieder nur Bauchgefühl, Tribüne, Volksparkstadion, aber ganz viele Bälle im Aufbau halt einfach dann zum Gegner gegangen sind und du da wieder Konter kriegst. Also drei, vier Situationen wirklich vor Augen, wo er relativ unbedrängt dann den Fehlpass spielt und deswegen gab es dann nur die drei. Aber das Tor war natürlich, ja, hat er irgendwie echt schon so ein Näschen dafür inzwischen.
Ja.
Und einen Kopf.
Es waren tatsächlich vier Fehlpässe im Spiel.
Ah, dann habe ich alle gesehen, da hat er Pech gehabt, ja, dass ich gerade immer hingeschaut habe. Scheiße.
16 von 20. Aber, und das ist das Interessante, ich unterstütze jetzt deine
Einmal,
Meinung.
Einmal, wenn der Uli aufschaut, hat der Tempelmann vor Schreck
gleich einen Fehlpass. Zwei von den Fehlpässen waren, als der Ball rückwärts gespielt worden und einer war beim Querspielen, das sind die gefährlichsten Fehlpässe. Also von daher, ja, ist gar nicht so falsch, weil da nämlich durchaus seltsame Dinger dabei wären, wenn man sich, ich kann die Passkarten, wenn wir Shownotes hätten, könnte ich die Passkarten reinpacken, aber da hast du schon recht. Insgesamt, ja, beim
sieht der alte weise Mann halt doch noch ab und zu was.
Wenn wir Shownotes hätten, ist das eine Kritik an diesem Podcast gewesen, oder?
Nee, gar nicht. Okay. Alles gut.
Also haben
aber so ich fand auch so, kann ich schon letztlich unterstützen, insgesamt auch so, hat in der ersten Halbzeit noch so in den Zweikämpfen so ein paar Probleme gehabt, die dann in der zweiten Halbzeit besser geworden sind, aber das ist einfach, der hat schon ordentlich Drive und kämpferisch alles in Ordnung, und wenn er dann natürlich die Dinger auch immer noch einnetzt, dann ist er super.
Lukas Schleimer ist dann eingewechselt worden. Und
das ist...
Ja, bitte du.
Ne, beende deinen Satz, bitte.
Der hatte, bei dem hab ich dieses Tempelmann-Phänomen erlebt. Immer wenn ich hingeschaut habe,
ja,
hat er Mist gemacht.
Ja, das fand ich habe ich gestern, muss ich sagen, die Auswechslung überhaupt nicht verstanden. Ich werde dann beim Training sein und werde den Trainer dann auch mal darauf ansprechen. Er wird es mir sicherlich erklären können, was die Idee dahinter war. Aber ich fand Mats Möller-Daly wieder sehr auffällig, sehr aktiv, und vor allem war es der einzige, für mein Gefühl, der mal für ein bisschen Entlastung sorgen konnte, weil er halt einfach mit dem Ball auch mal da hinten rauskommt und mal an zwei, dreien vorbeigehen kann. Und ich fand, nachdem er dann nach, glaube 65 Minuten raus musste, hat sich das schon ausgewirkt aufs Spiel. Also die Entlastung hat gefehlt und seine Ballsicherheit hat einfach gefehlt. Also ich habe die Auswechslung überhaupt nicht verstanden. Und mit Schleimer muss man sagen, und jetzt gleich mal vorbeugen, ich weiß, die Kommentare schon wieder typisch Medien, erst wird einer hochjubelt, dann wird er wieder runtergemacht. Nee, wir bewerten einfach Leistungen, und das war das letzte Mal sehr gut, was er gemacht hat, und das Mal war es halt etwas unglücklich. Also auch so eine gewisse Naivität in manchen Situationen. Da geht er einmal, lässt er sich relativ leicht ausspielen, weil er so eine Grätsche macht und dann ist der andere vorbei. Dann verspringt er natürlich gleich in der ersten Aktion. Der Ball im Strafraum war einfach unglücklich. Aber es sei so, um Gottes Willen, ist so einem jungen Spieler im Zweitligaspiel zugestanden. Also da bricht jetzt keiner den Stab drüber. Das ist alles okay, aber es war halt einfach gestern nicht gut. Und der Wechsel war jetzt sicherlich, hat nicht den Effekt gehabt, den... Ich habe es insofern nicht verstanden, weil gegen Rostock hat er ja Schleimer gebracht, der Trainer, mit der Begründung, er wollte das Spiel ein bisschen wilder machen. Und ich hatte gestern das Gefühl, es wäre jetzt sinnvoller gewesen, das Spiel etwas weniger wild zu machen und Erwin zu beruhigen. Und da ist er vielleicht nicht so der richtige Spielertyp dafür.
So, und jetzt kommt der Flo ums Eck und...
Macht alles zunichte.
Kann ich... Würde ich jetzt nicht widersprechen. Also es ich weiß nicht, ob er immer derjenige ist, der es wild macht, weil er durchaus ja auch mal mit dem, also die eine Szene, wo ihm der Ball verspringt, wenn er da sofort abschließt oder der Ball ihm nicht verspringt, dann ist es eine wahnsinnig gute Chance und da war auch der Laufweg war gut und auch insgesamt, also ich fand es viel im Ansatz gut und danach wieder furchtbar. Aber das ist genauso das, wie du sagst, das ist ein junger Spieler, zweites Profispiel, oder zweites Zweitligaspiel, Saarbrücken waren auch Profispiele. Und das passiert halt dann manchmal, ne? Also so von der Idee her waren einige Sachen dabei, die gut waren, aber dann spielt er zum Beispiel auch diesen Pass beim Konter nicht gut genug aus und dann das verfängt sich halt dann, das ist natürlich klar. Aber ich habe es auch nicht so ganz, zumindest nicht, dass man Mats Möller-Deli dafür rausnimmt, weil er der doch jemand ist, der ein bisschen halten kann, der auch die Übersicht hat. Also vielleicht hätte ich sogar tatsächlich an dem Nachmittag eher Fabian Nürnberger dann zu dem Zeitpunkt rausgenommen,
ja.
Weil der ja doch relativ unglücklich war.
Wir sind uns halt so einig.
Ja.
Große Koalition.
Ja. Lino heißt übrigens der Klagende, der Trauernde.
Ah, okay. Das ist...
Kommt von Alinon aus dem Altgriechischen.
Ja, ist es dann, war Lino Tempelmann ein Schreikind vielleicht. Und sie haben dann nach der ersten Woche haben sie es nochmal von Sonnenschein in Lino umgewechselt. Eigentlich müsste das Sonnenschein Tempelmann heißen. Aber naja. Noch was? Ausgleich. Haben wir schon ein bisschen so, ne?
Haben wir so leicht angedeutet, ja.
Ja. Glatzel, Kopfball halt.
Das, ja.
Ja.
Also, war halt auf links gar niemand, ne, bei der Flanke. Also ich müsste mir jetzt die Szene nochmal...
Also ich glaube, Geis liegt auch im Strafraum. Und
ja, der Geis liegt aber nur ganz kurz und versucht da anscheinend auch wieder so ein bisschen zu schimpfen, ja. Und steht dann aber dummerweise wieder auf, sodass, naja...
Und aber vorher war schon die Situation, ne? Winzheimer schließt ab, Mazenia wehrt einen Ball ab, Handwerker kann er nicht, glaube ich, nicht richtig klären. Also es ist irgendwie, ja, war eine ganz seltsame Situation, wo sie einen Ball halt auch nicht wegkriegen. Ja, und dadurch,
das stimmt. Tatsächlich auch Tom Kraus schon in der Entstehung auch mit einem versuchten Foul, aber ist, glaube ich, schafft es nicht, den Leibold. Oder er schafft sogar, aber der Ball bleibt im Spiel oder
ja.
Sowas.
Ja. Und dann hat Kittel halt irgendwie einen Radius von... Ich weiß nicht, von 10 Metern niemand um sich rum. Also das ist natürlich auch, dass der dann eine ordentliche Flanke hinkriegt, ist relativ klar.
Ja, Punkt beim HSV.
Ja, man musste sich ja danach dann wirklich ein wenig Sorgen machen. Also ich hatte dann auch schon so eher das Gefühl, oh, hoffentlich kippt das jetzt nicht noch ganz. Mhm. Weil dann ich als Stadion auch nochmal da war und der HSV da wirklich nochmal viel Druck macht, den Pfosten vom Schindler, da dieses Pfosten... Ding. Also es kann, wenn es dumm läuft, jetzt kann man wieder sagen, letzte Saison hättest du so ein Spiel vielleicht noch verloren.
Ja.
Insofern glaube ich, konnten am Schluss dann, das war so, man hatte das Gefühl, keiner weiß jetzt so recht, was er mit diesem 2-2 anfangen soll. Also HSV war froh, dass sie überhaupt noch einen Punkt geholt haben, aber hätte sich halt prinzipiell wahrscheinlich mehr erhofft. Der Club wäre prinzipiell mit einem Punkt zufrieden, hätte sich aber nach zweimaliger Führung vielleicht dann doch mehr erhofft. Also ja, haken wir ab, nehmen mit und weiter geht's.
Oh, jetzt hat's geklingelt.
Oder nee, mein Drucker ist angegangen. Irgendjemand fällt jetzt wieder vom BMX-Rad. Entschuldigung.
Ja, sorry.
Okay. Oder geht an die Tür oder.
Genau. Oder am Drucker.
Ja. Was ich noch loswerden wollte, weil ich es beim 2-1 nicht besprochen habe, das war ein geplanter Spielzug. Also es sah wirklich fast ein wenig American Football mäßig aus, weil es tatsächlich komplett vom Anstoß weg hast du 4 Leute, die auf rechts stehen und zwei von denen sprinten ganz vor bis quasi auf die Höhe von Leibold und ich glaube und dem Innenverteidiger, der da steht. Die anderen zwei laufen ein bisschen kürzer zurück, dann kommt der lange Schlag von Geis, Dovedan gewinnt den Kopfball und dann haben sie Ballbesitz quasi am gegnerischen Strafraum. Also das war by design, das war sehr auffällig und sehr interessant.
Warum war so auffällig, weil es das erste Mal in deinem Leben ist, dass du sowas beim ersten FC Nürnberg miterlebst?
Ja.
Oder? Ja, okay. Gut, herzlichen Glückwunsch, erster FC Nürnberg. Da, steigt der Club jetzt auf, Flo?
Nein.
Was? Doch.
Uli? Es bleibt bei
Platz 5 ist
8. Doch genau auf Kurs zum Saisonziel und nicht mehr und auch nicht weniger.
Uli?
Also, ich sage es ja wie beim HSV, Stand jetzt steigt er nicht auf. Aber ja, wenn man natürlich drauf schaut,
ja.
Wer da in der Tabelle gerade so davor steht, dann könnte man natürlich schon gewisse Gelüste entwickeln. Also ich weiß nicht, ohne jetzt die Mannschaften da gering zu schätzen, aber ob jetzt Jahn Regensburg das komplett durchhält da vorne, ob Heidenheim, gut, die sind immer irgendwie vorne dabei, Paderborn auch, ja, jetzt auch wieder verloren gegen Kiel, also auch nicht so die große Stabilität, wie man am Anfang vielleicht gedacht hat. Pauli, okay, ich denke, die werden ein Wörtchen mitreden. St. Pauli, aber nicht ausgeschrieben, sondern abgekürzt.
Das ist intern.
Interner Gag, ja. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt alles da vorne, was da gerade sich so tummelt, unüberwindbar, ne? Aber es kommen natürlich von hinten auch noch ein paar, also ist noch zu früh. Ansonsten würde ich es eigentlich schon eher sagen wie der Flo. Der Bereich, wo man sich vielleicht am Schluss wiederfinden wird, ist das momentan schon. Aber andererseits muss man auch mal sagen, einzige Mannschaft immer noch ungeschlagen. Jetzt war HSV zweifellos die größte Hürde bislang. Das hatten wir auch unbeschadet überstanden. Jetzt kommt Hannover, die kann man schlagen. Ne? Also ich bin immer Freund von diesen Eigendynamiken in so einer Saison und es läuft halt gerade einfach. Und sowas kann dann halt auch zu Sachen führen, von denen man jetzt vielleicht noch gar nicht zu träumen wagt.
Damit bin ich zufrieden. Haben wir...
Ja?
Ja.
Also der Club steigt auf.
Ja, genau. Siehst du, sag ich doch. haben wir noch was zu besprechen? Und die wichtigste Frage, habt ihr eigentlich einen Gerch?
Ich hab keinen.
Okay. Ich hab auch keinen.
Gut, ich hab einen glücklicherweise.
Wir müssen den vom letzten Mal auflösen, ne?
Der war fies.
Der war sehr fies, ja. Ich hab's auch gemerkt an den Zuschriften, die ich so gekriegt habe. Also der Einzige, der es gelöst hat, war der Edis. Der war, Grüße. Der
Grüße.
Ist relativ schnell auf Patrick Klant gekommen. Es ist natürlich fies, weil es ein aktueller Spieler ist.
Derjenige, der uns den heutigen gleich geschrieben hat, der hat ihn auch erraten. Michael, sehe ich hier gerade. Haben wir es jetzt schon aufgelöst?
Ich hab ja, Patrick Klant.
Ah ja, okay. Ich habe den gar nicht gelesen, aber naja, dann mache ich den mal, oder? Der ist nicht ganz so schwer. Gerch ist seit circa 10 Jahren Co-Trainer einer Fußballnationalmannschaft, aber der Reihe nach. In den frühen 80er Jahren begann seine Karriere nach Stationen unter anderem in Italien und Frankreich, wechselte Gerch nach Nürnberg. In seiner ersten Saison beim Club konnte er den Abstieg in die zweite Liga aber nicht verhindern. Pikant, in dieser Saison hatte der erste FC Nürnberg gleich 3 Trainer. Gerch ging mit dem Club in die zweite Liga, wechselte aber nach einer enttäuschenden Saison in sein Heimatland zu einem Drittligisten. Insgesamt bestritt Gerch für den Club 40 Spiele und erzielte 5 Tore. Seine aktive Spielerkarriere beendete er in der Stadt, in der auch der Würzburger Dirk Nowitzki Basketball spielte. Für sein Heimatland spielte Gerch 56 Mal und erzielte dabei 13 Tore. Er war WM-Teilnehmer 1990. 2006 startete er seine eher durchwachsene Trainerkarriere. Markenzeichen war seine exzellente Freistoßtechnik. Michael Schiegel hat uns den Gerch gemacht. Ich habe ihn erraten von euch. Kommt noch nichts. Bisschen knapp gehalten, ne? Aber...
Mein Hirn kann so viele Informationen in dieser Uhrzeit einfach noch nicht verarbeiten.
Warte mal.
Kleiner Tipp noch von mir.
Ich rate es schon.
Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen und ich wollte ihn mal selbst machen. aber war dann zu faul. Und auf Twitter hat mich dann Florian Zenger enttarnt, wen ich da versuche vorzubereiten.
Ich habe gerade überlegt, aber das kann das, was ich im Kopf hatte, kann nicht sein.
Einer meiner absoluten Lieblingsspiele.
Aber WM 1990.
Ja. Also behaupte, ich übernehme das hier ungeprüft, ne? Das muss man einfach da, dazu sagen. Ich habe da nicht noch eine eigene Recherche. Da,
Nein.
Falsch.
Ja.
Sehr schön. Also ich gehe schwer davon auf, dass das alles so stimmt. Und er ist mit, das kann ich noch hinzufügen, glaube ich, er ist geflohen, wenn ich mich nicht täusche, und zwar mit einem anderen Spieler seiner Nationalität, der dann später beim FC St. Pauli, glaube ich, einigermaßen berühmt geworden ist. Aber jetzt wird's schon sehr vage. Ich sehe schon, kommt nichts vom Zinger. Ich finde, das war jetzt schon ein super Hinweis noch, aber naja.
Aber er ist Co-Trainer.
Ja, inzwischen.
Und hat also ich hab tatsächlich zwei Spieler, wo ich sag, die haben beide in Dallas gespielt und waren vorher beim
Jetzt Club, hast du es verraten.
Naja.
Dallas verraten. Doch.
Wo hat der so richtig gespielt?
Naja, was auch nicht jeder Fußballfan.
Ja, kommt da jetzt noch was?
Zinger? Ja, ich rate mal.
Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, nächste, ja, richtig. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ein großartiges Spiel. Also Flo Zenger weiß es. Uli Dickmeier weiß es nicht.
Freistoßschütze.
Ja, jetzt ist schon durch.
Okay.
Vielen Dank euch beiden. Der Flo geht jetzt in die Schule. Der Uli zum Training und beginnt.
Ach, auch das noch, ja.
Und ich.
Um 11.
Und ich, naja, mach dies und das. Nächste Woche wieder nach dem Sieg gegen Hannover 96. Vielen Dank fürs
Samstagabend.
20.30 Uhr.
Sehr gespannt.
Ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Cookie. Vielen Dank, Flo. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.